Jetzt auf OE24TV. Fellner live, der Insider. Die spannendsten Stories, die brisantesten Insider-Infos und die härtesten Analysen aus Politik, Wirtschaft und der Welt mit OE24-Chefredakteur Niki Fellner.
Ja, und in einer Welt wie dieser gibt es selten gute Nachrichten. Heute kommt da aber eine, die wirklich für breite Begeisterung in ganz Österreich sorgt. Ralf Rangnick bleibt unserem Team und damit dem ganzen Land als Teamchef erhalten. Freude darüber ist riesig, nicht nur innerhalb der Mannschaft. Hältst du das für eine richtige, wichtige und auch zukunftsträchtige Entscheidung?
Na, definitiv. Also am Samstagabend ist ja die Meldung verkündet worden, die Freudensmeldung, wie du sagst, in dem Fall. Und ich glaube, da fallen ganz, ganz vielen ein großer Stein, wie sagt man, von den Schultern oder vom Herzen, insbesondere natürlich allen, die im ÖFB sind, dem Präsidenten Josef Bröll, dem man da wirklich gratulieren muss. Er hat das in den letzten Wochen verhandelt und zu einem guten Abschluss gebracht mit Ralf Rangnick. Also das ist auch sein Erfolg, muss man sagen, der Erfolg von Josef Bröll. Aber natürlich auch den Spielern, für die das schon eine belastende Situation war, jetzt vor dem Auftakt der WM nicht zu wissen, bleibt der Trainer, bleibt der ganze Trainerstab, wie geht es nach der WM weiter. Also gut, dass man das vor dem Jordanien-Match jetzt verkündet hat. Ich glaube, es war auch der völlig richtige Zeitpunkt. Es hätte vielleicht ein bisschen früher sein können, aber gut, die Verhandlungen dürften sich etwas in die Länge gezogen haben. Das lag auch daran, dass Rangnick darauf gedrängt hat, dass einfach sein ganzer Betreuer- und Trainerstab auch verlängert wird. Da dürfte der ÖFB halt ein bisschen, sage ich mal, sozusagen auch im Detail verhandelt haben müssen. Eh klar, ja, das sind zig Leute, ich weiß gar nicht, wie viele da sind, aber wir reden da sicher von einem Dutzend Betreuern und Trainerstab, die Rangnick da einfach mitnehmen wollte. Da hat man sich geeinigt, anscheinend vor der WM, und dann dürfte Rangnick eben in diesen ersten Tagen wohl am Flug nach Amerika, da er eher ein bisschen Zeit gehabt hat, für sich dann die Entscheidung getroffen, dass er es jetzt auch macht. Er soll 2 Millionen Euro pro Jahr bekommen, also eine stattliche Summe. Das könnte der ÖFB alleine, muss man sagen, nicht zahlen. Da springen jetzt 4 Sponsoren ein, die da mitzahlen. Das ist Unica, das ist Raiffeisen, das ist Immo United und Sporteo, die jetzt da eben helfen, dieses Rangnick-Gehalt zu finanzieren. Und dementsprechend, glaube ich, ist Österreich jetzt einmal, der Vertrag wurde bis 2028, also zur Fußball-Europameisterschaft, verlängert, für die nächsten Jahre gut aufgestellt. Jetzt hoffen wir, dass die Jungs auch gut spielen in Amerika. Die Euphorie ist jedenfalls riesig in dem Land. Selten, muss ich sagen, so eine Euphorie rund um ein österreichisches Team erlebt. Es gab ja eine Fußball-Europameisterschaft, wo wir zuletzt qualifiziert waren. Wir hatten sogar eine Fußball-Europameisterschaft in Österreich 2008, aber so groß wie die Euphorie diesmal war es meiner Meinung nach noch nie. Das liegt einfach auch daran, dass dieses Team wahrscheinlich so gut ist wie noch nie und dass wir vielleicht wirklich die Chance haben, zumindest über die Gruppenphase hinauszukommen. Ich glaube, 16. Finale ist durchaus möglich. Alles andere wäre dann, wie sagt man so, die schöne Kirsche auf der Torte oder auf dem Sahnehäubchen. Das wäre natürlich ein Traum, aber ich glaube, wenn es das ÖFB-Team schafft, allein ins 16. Finale einzuziehen, würde das eine unglaubliche Euphorie in Österreich entfachen. Und das wäre nicht nur sportlich wichtig, es wäre, glaube ich, auch für die Seele des Landes nicht ganz unwichtig, denn die letzten Monate, man muss eigentlich sagen, Jahre waren ja eher ein Teil der Tränen, was die Stimmung in Österreich betrifft. Begonnen mit Corona, dann Krieg, Inflation, bis hin, wie gesagt, zur wirtschaftlich herausfordernden Lage, in der wir uns derzeit befinden. Da könnte vielleicht wirklich das Team dafür sorgen, dass die Stimmung einmal ins Positive dreht. Wäre zu wünschen, dass das dann halt auch von Politik und Wirtschaft aufgegriffen wird.
So, ich kretsche dir jetzt mal mit einem kleinen Foul von der Seite rein, wie man so schön sagt im Fußball. Welche Rolle hat denn jetzt der AC Milan eigentlich gespielt? Weil du hast schon angesprochen, Rangnick hat von Anfang an gesagt, er wird die Entscheidung vor dem ersten WM-Spiel bekannt geben. Ja. 3 Tage vorher ist aber schon sehr knapp. Man hat den Eindruck, dass ihn die Italiener ein bisschen lang gehalten haben.
Ja, naja, es gab definitiv Gespräche mit dem AC Milan. Ich meine, die Gazzetta dello Sport hat das ja geschrieben und das ist jetzt die italienische Sportbibel. Also da wird schon was dran gewesen sein. Es waren ja auch Vertreter vom AC Milan in Wien, haben hier Gespräche mit ihm geführt. Also ja, da wurde definitiv verhandelt. Ich glaube, der AC Milan hat ihn etwas hingehalten, was sicher auch im Endeffekt vielleicht den Ausschlag gegeben hat, dass er jetzt hier beim ÖFB unterschrieben hat. Ich glaube aber fast eher, es war umgekehrt. Ich glaube, der AC Milan war für Rangnick auch ein bisschen dieses Drohpotenzial, das er gegenüber dem ÖFB aufbauen konnte, um sich hier halt einen besseren Vertrag für sich, aber ich glaube, es ging da gar nicht so sehr um sich, sondern eher für seinen Betreuerstab herauszuverhandeln. Und insofern, das ist mein Bauchgefühl, ich kann in Ralf Rangnick nicht reinschauen, aber ich glaube, Ralf Rangnick war nicht unbedingt jetzt besonders interessiert daran, nach Mailand zu wechseln und dort den AC Milan zu übernehmen. Ich glaube, sein Herz, und das hat er auch sehr deutlich gemacht in dieser Pressekonferenz, das hängt schon sehr stark an Österreich, aber er wollte sich natürlich den besten Deal, wie gesagt, für sich und sein Team hier rausverhandeln. Das ist, glaube ich, auch durchaus okay, würde jeder andere wahrscheinlich genauso machen. Und insofern war der AC Milan da, glaube ich, ein bisschen das Mittel zum Zweck. Für die Mailänder blöd gelaufen, aber für uns in Österreich zu einem guten Abschluss gekommen.
Gut läuft es übrigens derzeit auch im Training. Sämtliche Spieler, wo man geglaubt hat, dass sie möglicherweise gesundheitlich ein bisschen angeschlagen sind, sieht man schon wieder trainieren, ob das Sabitzer ist, ob das Arnautovic ist, hier alle wieder zurück im Training. Auch David Alaba hat man gerade kürzlich wieder mit Extra-Einheiten noch gesehen, mit Mini-Sprints, die er da abgeliefert hat. Also man merkt, die Mannschaft, die ist wirklich bereit. Nur eine Position ist ein großes Fragezeichen. Das ist die von Christoph Baumgartner, der ja ausgefallen ist. Gibt es da schon irgendwelche Insider-Infos, was jetzt die Aufstellung betrifft? Weiß man, auf wen Rangnick
ist? Rangnick selber soll ja intern die Aufstellung schon verkündet haben. Wir wissen es nicht, muss man sagen. Er hält das derzeit sehr geheim und das Team hält das geheim. Gibt es unterschiedliche Konstellationen, wie Österreich spielen könnte. Ich glaube, einer der wahrscheinlich spannendsten Ersatzkandidaten ist sicher Chukwuemeka. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Der da natürlich in große Fußstapfen tritt mit Christoph Baumgartner, aber dem ich das schon zutrauen würde, da einer der Motoren dieses Teams zu sein. Aber das ist schon angesprochen, wir haben einen Marcel Sabitzer beispielsweise im Team. Wer im Sturm spielen wird, wissen wir nicht, ob er dann auf Arnautovic setzt oder ob es dann doch vielleicht Kalajdzic oder Gregoritsch sein werden. Also ich glaube, Ralf Rangnick ist ja bekannt dafür, dass er auch überrascht. Wenn wir uns das letzte Testspiel angeschaut haben gegen Tunesien, dann haben wir schon gesehen, dass das alte Team, also die Routiniers in der ersten Hälfte, deutlich schwächer gespielt haben als die jungen Wilden, die dann in der zweiten Hälfte rangekommen sind, eben mit Chukwuemeka, mit Wanner, wer da noch alle dabei war. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere da auch vielleicht in der Startformation gegen Jordanien ist. Ich glaube, man darf Jordanien keinesfalls unterschätzen, aber wir sind sicher Favorit gegen Jordanien. Es wäre natürlich ein absoluter Traum, wenn wir mit einem Sieg in diese WM starten könnten, weil danach wird es dann deutlich schwieriger. Dann ist das Match gegen Argentinien und Messi. Gut, alles andere als eine Niederlage wäre eine absolute Sensation. Also wenn wir dort einen Unentschieden holen, ich glaube, dann ist das Land im Ausnahmezustand. Dann kann der Marco Arnautovic vielleicht beim Bundespräsidenten noch einmal um seinen Feiertag ansuchen. Und dann ist Algerien. Algerien darf man sicher auch nicht unterschätzen. Die sind schon top in Form. Und das sagen viele echte Fußballkenner, dass Algerien zumindest auf Augenhöhe mit uns ist. Das heißt, das Spiel gegen Jordanien, so hart es klingt, müsste eigentlich ein Pflichtsieg sein, wenn wir weiterkommen wollen ins 16-Finale. Wenn wir gegen Jordanien gewinnen, dann schaut es, glaube ich, wirklich gut aus. Dann braucht man noch einen Punkt, vielleicht dann eben gegen Algerien oder vielleicht wirklich die Sensation gegen Argentinien. Dann müsste sich dieses 16-Finale ausgehen. Und dann ist natürlich die große Frage, wenn wir Erster wahrscheinlich schwierig in einer Gruppe mit Argentinien. Wären wir Zweiter, Dritter. Wenn wir Erster würden, würden wir gegen Uruguay spielen. Da wäre das Achtelfinale durchaus möglich, sofern Uruguay Gruppenzweiter wird. Wenn wir Zweiter werden, geht es wohl gegen Spanien. Das ist dann ziemlich schwer. Ich glaube, wenn wir Spanien schlagen, dann rollt der WM-Zug sowieso Richtung Finale weiter, aber es wird sicher sehr, sehr schwierig. Und wenn wir Dritter werden, gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Das geht von den USA bis, ich glaube, England theoretisch. Da gibt es dann ein relativ komplexes System. Also da ist dann alles möglich. Ich glaube, jetzt ist einmal alle Augen auf Jordanien gerichtet. Das Team ist gut in Form. Mit der Entscheidung um Ralf Rangnick, glaube ich, ist jetzt auch stimmungsmäßig alles dementsprechend angerichtet. Und jetzt kann man eh nur noch Daumen drücken, früh aufstehen, um 6 Uhr früh. Am Mittwoch findet ja das Länderspiel statt. Und dann schauen wir mal, wenn wir uns hier im Studio um 8 Uhr treffen, am Mittwoch, ob wir jubeln können.
Ja, also ich hoffe doch, dass wir jubeln können. Einziger Wermutstropfen, Österreich ist immer ein bisschen stärker in der Verteidigung als wie im Angriff. Und für Jordanien würden wir eigentlich mehr Angriff brauchen.
Ja, schauen wir mal, wir sind doch vorne schon ganz gut. Also
ich bin da zuversichtlich. Wir würden unterschiedlich wetten. Übrigens können Sie bei uns selber Teamchef werden. Wir haben eine coole Teamchef-App. Niki Fellner hat sie auch am Handy, verrate ich jetzt einfach.
Genau, ich habe auch schon mitgetippt und da können Sie auf die Aufstellung von Österreich tippen, wer da eben jetzt in der Startformation gegen Jordanien sein wird, sollten Sie sich unbedingt anschauen auf www.oe24.at/teamchef ist, glaube ich, die
Genau. Adresse. So. Apropos Teamchef, auch der ORF hat einen neuen nächsten Teamchef und zwar seit vergangener Woche Donnerstag. Mhm. Und wer geglaubt hat, dass die Wogen sich jetzt beruhigen werden, der irrt natürlich gewaltig. Denn die Aufregung rund um Clemens Pick ist nach wie vor eine sehr, sehr große. Es gibt wahnsinnig viele Kritiker, nicht nur seitens der FPÖ, das muss man dazu sagen, sondern auch einige Bewerberinnen kritisieren ganz, ganz stark.
Naja, es gab natürlich, muss man sagen, diesen sehr mühsamen Wahlkampf um den ORF-Chef. Das war sicher noch nie so teilweise auch tief und untergriffig, wie das die letzten Wochen waren. Und eh klar, sowas hinterlässt halt auch Narben und das ist jetzt nicht von heute auf morgen vergessen. Man muss aber schon sagen, ich glaube, mit der Wahl von Clemens Pick haben sich die Wogen einmal etwas geglättet. Also ich glaube, mit Freitag hat man schon gemerkt, dass da jetzt auch jene, die ihn kritisiert haben, zu Recht meinen und sagen, okay, geben wir mal eine Chance, schauen wir uns das jetzt einmal an, er soll jetzt einmal sein Direktorium vorschlagen und man wird sehen, was dann am Ende des Tages übrig bleibt. Er hat ja schon sehr klar gemacht, wie dieses Direktorium aufgezogen wird. Es bleiben 4 Direktoren, aber mit etwas anderer Aufgabenverteilung, kaufmännische Direktion, klar, das bleibt, das ist quasi der CFO oder die CFO im Unternehmen. Das Programm wird etwas anders umbenannt, ja, da geht es quasi künftig zwar schon noch um Programm, aber auch um die Brand, also sprich, wie wird der ORF nach außen dargestellt. Die Technikdirektion soll sehr stark auf Innovation und Digitalisierung und KI getrimmt werden und die Radiodirektion verschwindet und stattdessen kommt eine Direktion für Audience und Plattformen. Das würde ich als Streaming-Direktion verstehen, wobei, wie das jetzt, glaube ich, genau aufgezogen ist, wird man noch sehen. Aber ich glaube, da soll sowohl Audio-Streaming als auch Video-Streaming reinfallen, was sicher für den ORF der goldrichtige Weg wäre, denn Streaming ist, wie für alle Bewegtbildanbieter, definitiv die Zukunft. So, jetzt ist natürlich die Frage, wer wären diese 4 Direktorinnen und Direktoren? Da sind in den letzten Wochen viele Namen kursiert. Ich höre, dass es da durchaus Überraschungen geben wird, also dass es tendenziell eher nicht diese Namen sein werden, die zuletzt kolportiert wurden, dass Clemens Pick da wohl auch unabhängig besetzen wird, abseits der Politik, wäre dem ORF zu wünschen. Wie gesagt, wir werden sehen. In den nächsten 2 Wochen muss er dann ja diese Direktoriumsliste auch dem Stiftungsrat vorlegen. Da wird man es dann ohnehin sehen. Aber ich bin schon vom Gefühl her der Meinung, dass das eher ein überraschendes Direktorium wird und tendenziell eines, mit dem weder die Politiker noch die Medien so rechnen würden.
Da fällt ja auch ein Name, der aus älteren Zeiten schon gut bekannt ist, aus dem Radio, Dodo Rostschitsch, keine Unbekannte. Kurzfristig hieß es, nein, sie kriegt nichts. Jetzt heißt es aber wieder, sie soll genau zuständig werden für Audience und Plattformen. Und da fragen sich jetzt viele, welche Rolle spielt denn da ihr doch eben sehr berühmter Bruder? Allein der Opernball ist ja nicht ein unbeträchtlicher Faktor für den ORF. Ist da schon wieder der Vorwurf im Raum?
Ich glaube, Dodo Rostschitsch wird keinen Direktorenposten bekommen. Das ist meine Vermutung. Ja, also ja, sie wird genannt, sie wurde genannt. Der Vizekanzler Andreas Babler will sie unbedingt, dürfte da auch intervenieren im Hintergrund, dass Dodo Rostschitsch, derzeit FM4-Chefin, eben einen Direktorenposten bekommt. Ich glaube, Clemens Pick, wäre meine Vermutung, wird versuchen, das abzuwehren. Ja, ich glaube auch, die Politik ist derzeit nicht gut beraten, solche Interventionsversuche zu machen. Also ich glaube auch Vizekanzler und Medienminister Babler muss da höllisch aufpassen, dass er da nicht in irgendeine Wöginger sozusagen problematisch kommt und ich glaube, das weiß er auch und dementsprechend wird er wohl auch, glaube ich, früher oder später von Dodo Rostschitsch ablassen, weil das würde auf ihn, muss man sagen, einfach ein katastrophal schlechtes Bild werfen und ob ihm das dann wert ist, dass Dodo Rostschitsch da im Direktorium sitzt, bei all der Negativpropaganda, die dann über Babler und die SPÖ reinbrechen würde. Also ich glaube, wenn man das abwägt, da verzichtet man wahrscheinlich lieber auf den Posten. Also insofern Insofern glaube ich persönlich nicht, dass Todorostic in diesem Direktorium sitzen wird. Wie gesagt, ich glaube auch sonst werden es eher Namen sein, mit denen wir gar nicht so rechnen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere Mitbewerber vielleicht künftig eine wichtige Rolle spielt. Da habe ich immer wieder den Namen zuletzt Johannes Lacher gehört. Das wäre wirklich eine Sensation, muss man sagen.
Für Programme.
Ich glaube eher fast für diese Audience- und Plattformen sozusagen Funktion, weil der natürlich aus dieser Streaming-Welt und aus dieser technischen Welt kommt. Also das wäre schon eine Sensation, wenn Peak da eigentlich seinen härtesten Gegner, muss man sagen, aus dem Bewerberfeld, weil Lacher ist ihn ja massiv angegangen, hat ihn als Systemkandidaten bezeichnet etc. Ich glaube, über Lacher kann man viel sagen, aber der ist sicher nicht politisch vernetzt. Er gilt zwar als Mann von Gerhard Zeil, aber in der österreichischen Politik hat er überhaupt keinen Draht. Das ist auch sein Problem gewesen wahrscheinlich bei dieser Bewerbung. Insofern, das wäre ein echter Coup, wenn er Lacher in sein Team holt. Ich höre, dass Lisa Totzauer vielleicht einen der Chefredakteursposten bekommen könnte. Wäre natürlich auch ein Coup, weil auch sie war natürlich eine massive Gegnerin von Clemens Pick in dieser Kandidatur oder während dieser Kandidatur. Zuletzt hieß es Katrin Ziot-Kunz als kaufmännische Direktorin. Da höre ich nur, das wird ganz schwierig, weil da dürften sich wirklich ÖVP und SPÖ massiv sträuben, aber die könnte natürlich eine andere Position bekommen. Also ich glaube, dass Clemens Pick ein bisschen das Bewerberfeld versuchen wird einzubinden. Und damit, wenn er das täte, wäre ihm zu raten, könnte natürlich auch all diesen Klagen ordentlich den Wind aus den Segeln nehmen, weil da kann man dann schwer sagen, das ist politisch abgedealt, wenn die Gegner dann in so einem Direktorium oder engen Managementteam sitzen. Also das wäre strategisch sehr klug, wenn er das machen würde. Wie gesagt, ob er es dann macht, das muss er für sich entscheiden.
Die Frage
und wenn
ist
er in seinem
halt, ob man
Team
mit Leuten arbeiten kann, die eigentlich glauben, dass sie deinen Job besser machen würden oder gemacht hätten.
Ja, das ist im ORF, hat das ja fast ein bisschen Tradition, würde ich sagen, weil ich erinnere an Wrabetz und Grasel und ich glaube, das war immer so, dass die Direktoren der Meinung waren, sie können den Job besser machen. Also das wäre zumindest im ORF kein Novum. Also glaube, das geht und ehrlicherweise, der eine ist gewählter Chef, die anderen sind dann ihm unterstellte Direktoren. Also ich glaube, da ist dann schon die Hierarchie klar, wenn er sie in so ein Direktorium holen würde, dass die dann schon auch wissen, wer im Endeffekt da entscheidet.
Ein bisschen bleibt natürlich immer so ein Geschmäckle, glaube ich, das war das Wort, was ja oft in diesem Wahlkampf rund
um Clemens Pickert das immer wieder selber gesagt.
Genau, also deswegen verwende ich dieses Wort jetzt, wenn ich zu einer weiteren Frage komme, weil du gerade die kaufmännische Direktion angesprochen hast. Neben Katrin Ziehund-Kunz, die sich natürlich insbesondere die FPÖ wünschen würde auf diesen Posten, die auch selber den Posten, glaube ich, durchaus gerne und gut ausführen würde, gibt es einen weiteren Namen, der ebenfalls schon politisch bekannt ist, Helga Berger. Eigentlich aus der ÖVP kommen, da gab es jetzt unlängst die Schlagzeilen, weil ihr Job an den Gerhard Lohan.
Genau, sie ist beim Europäischen Rechnungshof gewesen. Sie wurde genannt. Sie kommt ursprünglich, muss man sagen, von der Susanne Rispasser. Also sie kommt quasi ganz ursprünglich eigentlich eher aus der Ecke, war dann ÖVP und ist jetzt eben im Gespräch als kaufmännische Direktorin. Ist wahrscheinlich, muss man sagen, also ich muss sagen, ich kenne sie dazu zu wenig, aber von ihrem Lebenslauf wäre sie sicher kompetent. Ja. Sie hat ein bisschen den Nachteil, dass ihr da jetzt, wie oft eben nachgesagt wird, sie käme von der Politik.
Das ist halt ein Trostpflaster.
Auch der Name Philipp König wird immer wieder genannt, der ja auch im Gespräch war als möglicher Generaldirektor, sich dann nicht beworben hat, Krone Hit. Derzeit auch seinen Namen habe ich schon gehört, sei es als kaufmännischer Direktor, sei es als möglicher Chef einer ORF Enterprise, wo der ganze Werbeverkauf gemacht wird. Also da gibt es unterschiedliche Namen, die genannt werden. Man muss oft sagen, ob die Leute dann selber davon wissen, sei dahingestellt und ob die das überhaupt wollen. Ich glaube, das würde vielleicht für Berger sprechen. Clemens Pick hat ja schon gesagt, er möchte ein ausgewogenes, nach Geschlechtern ausgewogenes Direktorium haben, also sprich zwei Frauen, zwei Männer. Das heißt, er braucht Frauen in seinem Team. Berger wäre eine Frau. Katrin Ziot-Kunz wäre natürlich genauso eine Frau. Also vom Gefühl her wäre es natürlich naheliegend, dass er eine kaufmännische Direktorin nimmt. Aber wie gesagt, was da am Ende rauskommt, ich glaube, da wird noch viel hinter den Kulissen jetzt überlegt werden.
Das ist so ein bisschen eine Wetten-das-Frage an Clemens Pieck sein. Wie mutig bist du?
Genau, wie mutig bist du? Und er hat aber, glaube ich, die Chance, sehr, sehr mutig zu sein jetzt, weil einfach die Politik so im Eck ist derzeit. Und ich glaube, wenn ein ORF-Chef jemals mutig sein konnte, dann ist jetzt wahrscheinlich der Zeitpunkt. Weil Clemens Pieck, was hat er zu verlieren unter uns? Ja?
Ist das die dann Politik, auch die letzte Chance für den ORF?
Es ist, glaube ich, die letzte Chance, aber vielleicht das noch ausführen. Ich glaube, er kann eigentlich wenig verlieren. Ja, wie gesagt, die Politik traut sich derzeit eh nicht wirklich reinregieren. Und wenn sie es täte, sag ich mal, der eine oder andere Leak würde da wahrscheinlich dementsprechend viel Aufregung verursachen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die jetzige Regierung, und ich glaube, so mutig kann man sein, sich rauszulehnen, wird in 5 Jahren den ORF-Chef nicht mehr bestimmen. Es wird eine andere Konstellation sein, wie auch immer die aussieht, aber sicher nicht diese Dreierkoalition. Das heißt, auch da, was sozusagen, muss er da jetzt großartig gegenüber dieser Koalition oder diesen 3 Regierungsparteien hier jetzt irgendwelche Wünsche erfüllen? Also insofern, wie gesagt, ich glaube, er kann sehr mutig sein, ob er es tut, wird man sehen. Für den ORF wäre es, wie du sagst, wahrscheinlich wirklich eine der allerletzten Chancen, die er hätte, um sich aus dieser politischen Geiselhaft und Gefangenschaft zu befreien. Wobei man dazu sagen muss, damit allein ist es halt auch nicht getan, dass der jetzt einmal ein unabhängiges Team sitzt. Das wäre gut. Aber der ORF hat einfach so viele Baustellen, die jetzt aufgeräumt werden müssen. Da ist das Team zwar ein guter erster Schritt, aber maximal der Anfang.
Und all diese Baustellen wird heute noch einer aufzeigen. Christian Hafenecker im Gespräch mit Niki Fellner heute Abend bei Fellner Live. Danke für deine Analyse hier. Wir geben kurz ab in eine kleine Werbepause, dann geht es auch schon wieder weiter. Bis gleich.